Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, seit Wochen droht Hollywood durch entsprechende Vorberichte mit einem neuen Film über Jesus. Beziehungsweise mit einem neuen Missbrauch des Namens Jesu für eine Verhöhnung der christlichen Ethik. Der Film kommt unter dem Titel Habit in die Kinos, Habit, so viel wie Gewohnheit. Und er stellt Jesus als eine lesbische Frau dar, die im vermeintlichen Jesusgewand erscheint und als Geliebte eines Partygirls auftritt, das der Drogenszene entkommen will. Gespielt wird die blasphemische Rolle, und das soll sicherlich zusätzlich für Aufmerksamkeit sorgen, von Paris Jackson. Paris Jackson ist bekanntlich die Tochter Michael Jacksons, des mit 50 Jahren verstorbenen Popstars. Immerhin hat die Citizen Go Stiftung im Netz eine Unterschriftenkampagne begonnen gegen die Ausstrahlung dieses bisher noch nicht erschienenen Machwerks. Das kommt, also wie gesagt, ist aber wohl schon fertig produziert. Nun, der Ideenreichtum der Gotteslästerer scheint unbegrenzt. Und seit 2000 Jahren können sie nicht damit aufhören, den Namen des Herrn zu missbrauchen. Dieses krasse Beispiel ist ja nur eine Spitze des Eisbergs gewissermaßen. Aber dieses Beispiel zeigt wie in einem Brennglas die Herausforderung für die Gemeinde Jesu Christi. Denn es ist ja die Aufgabe der Gemeinde, es ist unsere Aufgabe, unseren Herrn hier auf der Erde zu vertreten, ihn hier in dieser Welt zu repräsentieren. Ihr seid meine Zeugen, hat Jesus uns aufgetragen. Nun, viele Verfälschungen von Jesus kommen auf den ersten Blick viel milder und harmloser daher. Jesus als weiser Lehrer, Jesus als visionärer Religionsgründer, Jesus als leidenschaftlicher Sozialrevolutionär oder als esoterischer Guru. Oder einfach als moralisches Vorbild, das andere zur Mitmenschlichkeit inspiriert hat. Hören Sie, was der berühmte Albert Einstein sagte, Zitat: Ich bin ein Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Es hat sich keiner so göttlich ausgedrückt wie er. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen, das ist die Person Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Zitat Ende, Albert Einstein. Immerhin. So viele Jesusbilder. Und viele sind gut gemeint. Sie zeigen Interesse für Jesus. Ja, sie zeugen oftmals, und bei Einstein hat man das besonders deutlich gesehen, von Bewunderung für den Nazarener, also für den Mann aus Nazareth. Und einige wollen ihm auf die eine oder andere Art sogar nacheifern. Aber wer ist Jesus nun wirklich? Die Gemeinde Jesu kann vor dieser Situation nicht einfach die Augen verschließen, sondern wir werden durch diese verschiedenen Jesus-Vorstellungen doppelt herausgefordert. Zum einen müssen wir für uns selbst einen klaren Blick dafür bewahren, wer Jesus genau ist. Wir müssen es ganz sicher sagen können. Wir müssen exakt Rechenschaft darüber ablegen können, worauf sich unsere Sicht von Jesus stützt. Wir können uns nicht auf ein subjektives Bild von Jesus zurückziehen. Manche Leute sagen ja, naja, das, was sie da jetzt sagen, das passt nicht zu meinem Jesusbild. Darauf könnte man dann antworten, schlecht für ihr Jesusbild. Aber das ist im Letzten eine Nullaussage, wenn jemand sagt, das passt nicht zu meinem Jesusbild, weil man damit ja noch gar nicht zu greifen bekommt, stimmt denn dieses Bild, was er von Jesus hat, oder stimmt es nicht? Also, das ist das Erste. Wir müssen als Christen für uns selbst einen klaren Blick haben und wissen, wer Jesus ist und worauf wir das stützen. Und dann die andere Herausforderung: Wir haben als Christen den Auftrag, unsere Zeitgenossen mit Jesus bekannt zu machen. Und zwar mit einem authentischen Jesus, mit einem wirklichen Jesus. Und auch dafür brauchen wir solide, seriöse Informationen. Wir brauchen zuverlässige Quellen, wir brauchen klare Begriffe. Und deshalb haben wir als bekennende evangelische Gemeinde in den letzten 3 Jahren ein spezielles Tool studiert, also ein spezielles Mittel, das Jesus seiner Gemeinde genau zu diesem Zweck gegeben hat, um diesen beiden Herausforderungen entgegenzutreten. Und dieses Tool ist das Markus-Evangelium. Ursprünglich wurde Markus ja produziert für die Ausbreitung der Jesus-Botschaft, und das ist nicht unwichtig, ausgerechnet in der Weltstadt Rom. Das war die erste Adresse gewissermaßen. Wir wissen das von den Kirchenvätern. Rom war damals, kann man sagen, in etwa so christlich geprägt wie heute Berlin vielleicht oder Duisburg-Marxloh. oder eben Hannover. Und höchstwahrscheinlich ist das Markus-Evangelium nicht nur für Rom adressiert gewesen, sondern sogar in Rom entstanden. Natürlich in griechischer Sprache, das war damals die Weltsprache. Aber für Rom als erste Adresse sprechen auch einige auffällige lateinische Wörter, die Markus in den griechischen Text eingebaut hat. Natürlich in griechischer Umschrift. Das sieht dann immer ganz witzig aus, wenn dann diese lateinischen Begriffe in griechischen Buchstaben da stehen. Ich habe Ihnen einige Beispiele aufgeschrieben. Also an dieser Stelle verweise ich nochmal auf das Begleitpapier zu der Predigt heute. Lassen Sie sich nicht erschrecken, es wird nur 4 Stunden dauern. Und wenn Sie dem Ganzen über den Livestream folgen oder es später hören, dann haben Sie die Möglichkeit, dieses Paper auch noch herunterzuladen über unsere Homepage. Dort steht es auch zur Verfügung und Sie wissen dann immerhin schon von der Zeitangabe auf dem YouTube-Video, ob es wirklich 4 Stunden waren. Okay, also lateinische Begriffe. Zum Beispiel 12:42. Also wenn ich kein Buch sage, ist es natürlich immer das Markus-Evangelium. 12:42, da wird von der Witwe, die gewissermaßen alles gibt, was sie hat, Folgendes gesagt: Es kam eine arme Witwe, die legte 2 Schärflein ein, das ist ein Groschen. Und Groschen, da steht wörtlich ein Quadrans. Und das Quadrans war die kleinste römische Münze. Typischer lateinischer Begriff. Oder Kapitel 15:16, da wird der Hauptsitz eines hochrangigen römischen Funktionärs Prätorium genannt. Ein lateinischer Begriff. Oder später dann in 15:39, den Hauptmann nennt Markus hier Centurio. Das ist einfach der lateinische Fachbegriff. Und Markus selbst ist ja ein lateinischer Name. Markus selbst, der das geschrieben hat, vielleicht hatte seine Familie Verbindungen nach Italien hin. Okay. Wir sehen, dass Markus vor allem mit nicht-jüdischen Lesern rechnet, auch daran, dass er die jüdischen Gebräuche immer erklärt. Sie haben einige Textbeispiele auf Ihrer Liste angeführt, 7:2-4 und andere. Also er erklärt die jüdischen Gebräuche, das würde Matthäus nie machen, weil der vorwiegend für Juden schreibt. Und dass er aramäische Begriffe immer übersetzt, das müsste Matthäus auch nicht machen. Und dann haben wir noch einen weiteren Hinweis von Simon von Kyrene, wird in Markus 15, Vers 21 gesagt, dass er der Vater von Alexander und Rufus war. Und wir wissen von Rufus, dass Rufus auch zur Gemeinde in Rom gehörte, aus Römer 16, aus dieser Grußliste. Und diese Bemerkung hat nur dann Sinn, wenn das nach Rom geht. Also Simon von Kyrene, Vater von Rufus. All diese Indizien sprechen ganz eindeutig für Rom. Wann genau das Evangelium geschrieben wurde, kann man nicht mit Sicherheit datieren. Die Indizien weisen ja auf eine Zeit irgendwann zwischen 45 nach Christus und 68 nach Christus hin. Irgendwo in dieser Zeit. Es ist denkbar, aber nicht sicher, dass die Verfolgung nahte. Möglicherweise bei späterer Datierung, dass sie auch schon begonnen hatte. Sie wissen, unter Nero 64-65. In jedem Fall brauchen die römischen Christen eine solide historische Quelle. Und sie brauchen diese solide historische Quelle erst recht für die Zeit nach Petrus, wenn er heimgegangen sein wird. Das brauchen sie für ihre Gewissheit, für ihren Stand. Aber sie brauchen es auch für die Auseinandersetzung mit ihren Zeitgenossen, die den Glauben natürlich immer wieder in Frage gestellt haben und gesagt, was habt ihr da immer mit diesem Jesus? Woher wollt ihr wissen, dass der wirklich auferstanden ist? Wir glauben das nicht. Worauf stützt ihr euch denn? Sie brauchen Gewissheit. Man kann sagen, dieses Markus-Evangelium musste von Anfang an mitten unter waschechten Heiden bestehen. Und davon profitieren wir, liebe Gemeinde, bis heute. Sie kennen wahrscheinlich das Lied von Frank Sinatra über New York. Da heißt es in dieser berühmten Zeile, if I can make it there, I'll make it anywhere. Also wenn ich es in New York schaffe, dann habe ich überall Erfolg in der ganzen Welt. Und genauso könnte man das auf das Markus-Evangelium übertragen und sagen, wenn das Markus-Evangelium damals für Rom gereicht hat, für das multikulturelle Rom, wenn es für das kriminelle Rom gereicht hat, für das intellektuelle Rom gereicht hat, für das promiske Rom gereicht hat, für das intrigante Rom gereicht hat, wenn das Evangelium für Rom gereicht hat, ja, dann kann man es für jede Metropole einsetzen, sogar für uns hier in Hannover, ja. Dann könnte man sagen, if it can make it there, it can make it anywhere, in Rom oder auch in Hannover. Gut für uns. Und heute nach knapp 3 Jahren, das ist schon ein besonderer Moment, dürfen wir diese Studien zum Markus-Evangelium zu einem vorläufigen Abschluss bringen. Es stehen Ihnen ca. 75 Predigten zur Verfügung, Schritt für Schritt, das ganze Evangelium hindurch. Sie können das in der Sommerphase sich geduldig anhören, wenn Sie wollen. Auf unserer Homepage beg-hannover.de können das mitstudieren. Und heute zum Abschluss wollen wir mit etwas bangem Herzen die Gelegenheit nutzen, noch einmal einen Schritt zurückzutreten und das gesamte Markus-Evangelium in den Blick zu nehmen. 16 Kapitel. Wir wollen heute nochmal zusammenfassen. Wir wollen versuchen, gewissermaßen auf den Punkt zu bringen, was wir in gründlicher Kleinarbeit über 3 Jahre hinweg miteinander studiert haben. Und ich danke der Gemeinde sehr, dass sie ihren Pastor in dieser Studienarbeit wirklich stark unterstützen, durch ihre Gebete, durch ihr Mitfiebern, durch ihre Fragen, durch ihre Anteilnahme. Das ist eine großartige Situation für jemanden, der Woche für Woche zu predigen hat. Und heute wollen wir am Ende noch einmal fragen, was ist das Besondere am Markus-Evangelium? Was ist das Besondere am Markus-Evangelium? Nur zunächst, es ist mal das kürzeste. Ja, Matthäus 28 Kapitel, Lukas 24, Johannes 21 und Matthäus 16. Das ist ja der Reichtum der Gemeinde, dass der Herr seine Gemeinde mit 4 Evangelien ausgestattet hat. Diese 4 Evangelien bilden einen genialen 4-stimmigen Chor, ein Quartett, wenn man so will. Sie ergänzen sich gegenseitig, sie brauchen sich gegenseitig. Das haben wir bei dieser Auslegungsarbeit auch immer wieder gemerkt. Wir haben immer wieder parallele Stellen aus anderen Evangelien hinzugezogen, um Markus noch besser zu verstehen. Sie brauchen sich gegenseitig, sie ergänzen sich und zugleich hat jedes von ihnen einen eigenen Sound. Jedes Evangelium hat seinen eigenen Sound, wenn ich das so sagen darf. Ja, und das ist ganz wichtig. Jedes Evangelium ist nicht das freie Produkt eines theologischen Schriftstellers, der sich da mal hingesetzt und überlegt hat, wie sag's nun am besten, sondern es ist letztlich das Produkt des Heiligen Geistes, der durch diese 4 Leute, deren Verstand und Sprachstil er auch genutzt hat, gewirkt hat, der aber dahinter stand und der diese speziellen Schreiber mit ihrem speziellen Stil und ihrem speziellen Vokabular in Dienst nahm. Und wie kann man das Markus-Evangelium nun einordnen? Wenn wir sagen, Johannes ist das seelsorgerliche Evangelium, das ist jetzt mein Versuch, das mal zusammenzubinden, das seelsorgerliche Evangelium. Johannes schildert seelsorgerliche Begegnung ausführlich. Es enthält die langen Abschiedsreden Jesu für seine Jünger. Lukas, könnte man sagen, ist das philosophische Evangelium. Lukas zeigt, Jesus ist die Mitte der Zeit. Die ganze Geschichte läuft auf Jesus zu und kommt von Jesus her und hat in ihm ihr Ziel. Und hier treffen sich alle Völker in dieser Mitte. Juden und Heiden, durch Jesus werden sie zusammengebunden. Er ist die Mitte der Zeit, das philosophische Evangelium. Matthäus ist das traditionelle Evangelium. Es erklärt den Zusammenhang mit dem Alten Testament. Es ist fest verankert im Alten Testament. Jesus, der Sohn Gottes, der göttliche Lehrer, der die endgültige Bedeutung des Alten Testaments für uns erklärt. Das traditionelle Evangelium. Und Markus? Wie kann man Markus mit einem Begriff zusammenfassen? Und mein Versuch, es zusammenzufassen, sieht so aus, dass ich es das schnörkellose Evangelium nenne. Johannes das seelsorgerliche, Lukas das philosophische, Matthäus das traditionelle und Markus das schnörkellose Evangelium. Was meint schnörkellos? Schnörkellos heißt aufs Wesentliche konzentriert. Schnörkellos heißt ohne Umschweife, zupackend, direkt, nicht misszuverstehen. Schnörkellos bedeutet in einem guten Sinne schmucklos, schlicht, kurz, bündig, to the point, wie der Engländer sagen will, to the point. Das heißt, diese Kürze ist nicht undifferenziert. Nein, nein, es ist sehr, sehr klar, nicht undifferenziert. Ein Schnörkel ist eine geschwungene Verzierung auf einer Geige oder einem Bilderrahmen, oft in Form einer Schnecke. Deswegen kann man statt Schnörkel auch Schnecke sagen. Und man redet deshalb von einem schnörkellosen Bau, von einem schnörkellosen Design. Und so, denke ich, kann man Markus das schnörkellose Evangelium nennen. Und wir werden gleich sehen, ob das so funktioniert oder nicht. Ich denke, wahrscheinlich ist es gerade dadurch besonders geeignet, gut geeignet für ein durch und durch gottloses Umfeld. Also Berlin oder so, ne? Keine Beleidigung den Berlinern gegenüber. Wo man keinerlei Kenntnisse des Glaubens voraussetzen kann. Und jetzt fragen wir, wodurch wird das Markus-Evangelium so schnörkellos? Was bedeutet das für unseren Umgang mit dem Markus-Evangelium? Und damit Sie es besser verfolgen können, habe ich Ihnen diese Punkte hier aufgeschrieben. Das Erste, was wir entdecken, ist der Atem des Augenzeugen. Das ist das Erste, was das Markus-Evangelium so schnörkellos macht. Der Atem des Augenzeugen. Durch diese 16 Kapitel, ich rate Ihnen, lesen Sie das mal. Lesen Sie das mal am besten in einem großen Stück oder zumindest in einigen wenigen größeren Portionen. Ist der Atem des Augenzeugen, der dadurch weht. Wir haben auf unserer dreijährigen Reise ja den Markus ganz gut kennengelernt. Und diejenigen, die am nächsten dran waren, also die frühen Kirchenväter, die sind sich völlig einig, dass der Verfasser dieses Evangeliums jener Johannes Markus ist, den wir auch sonst aus dem Neuen Testament kennen. Der hat also einen hebräischen und einen lateinischen Namen, Johannes Markus. Er kam ursprünglich aus Jerusalem. Seiner Mutter gehörte wahrscheinlich das Haus, in dem die Gemeinde dort in Jerusalem sich traf. Sie war eine wohlhabende Witwe. Wahrscheinlich gehörte der Familie, kommen wir noch dazu, auch der Garten. Wahrscheinlich gehörte der Familie auch der Garten, in dem die Jünger sich öfter trafen. Johannes Markus. Und hier in Jerusalem hat Markus also schon in jungen Jahren den Petrus erlebt. Später arbeitete er dann eng mit ihm zusammen. Petrus schreibt in seinem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 13, es grüßt euch Markus, mein Sohn. Und das war klar, dass das nicht sein leiblicher Sohn war, sondern sein geistlicher Sohn, sein enger Mitarbeiter. Das wichtigste Zeugnis, habe ich Ihnen dort auch nochmal aufgeführt, stammt von Papias, aber er ist nur einer unter vielen. Papias war zu Beginn des 2. Jahrhunderts Leiter der Kirche in Hierapolis. Papias war ein Schüler Polykarps und Polykarp soll noch Kontakt gehabt haben zum Apostel Johannes. Also da war die Verbindung sehr eng. Und Papias schreibt, Zitat, Markus war der Übersetzer von Petrus und schrieb mit Genauigkeit, aber nicht in strenger chronologischer Ordnung. Für eines trug er Sorge, nichts von dem, was er gehört hatte, auszulassen oder sich im Berichte einer Lüge schuldig zu machen. Da müssen Sie am besten das K wegstreichen, weil die Verneinung von vorher dafür auch noch gilt. Also, er hat vor allem darauf geachtet, nichts auszulassen, was Petrus ihm gesagt hatte und sich vor allem keiner Lüge schuldig zu machen. Das ist ein interessanter Hinweis auf seine Vorgehensweise. Ja, Papias sagt, er hat keine strenge Chronologie. Also nicht ein Ereignis folgt zeitlich zwingend auf das andere, so wie es dargestellt ist. Aber er hat zuverlässige Fakten. Und manchmal sehen wir, dass Markus beispielsweise Berichte zu einem Thema bündelt. Also die ersten Kontroversen mit den Pharisäern in 2,1 bis 3,6, die packt er einfach zusammen. Die Diskussion über die Sündenvergebung, die Gemeinschaft mit den Zöllnern, dass die Jünger nicht fasten, dass er der Herr über den Sabbat ist, das packt er gewissermaßen in so ein Vierer- oder Fünfer-Paket thematisch. Und dann zieht er am Ende den Schluss daraus in Markus 3, Vers 6. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten zugleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Also Papias sagt, alles zuverlässig, nicht immer in strenger chronologischer Ordnung. Jedenfalls wissen wir von Papias, dass Markus für uns das Wissen des Petrus sichert. Petrus, der Augenzeuge, der vom ersten Moment an dabei war. Also dieses Evangelium atmet vom ersten bis zum letzten Vers die Augenzeugenschaft des Apostels. Und, haben wir oft gesehen, das schlägt sich deutlich auf den Schreibstil nieder. Petrus schreibt, beziehungsweise Markus schreibt zügig, besonders lebendig. Er schreibt so, wie man sich den Action-Typ Petrus vorstellt, wie es zu seiner Mentalität auch passt, zupackend, emotional auch bisweilen, ein Ereignis jagt das nächste. Und wir haben inzwischen festgestellt, so viel Griechisch können Sie jetzt auch, dass das Lieblingswort von Markus Eutys heißt. Können Sie mal nachzählen, wie oft das vorkommt. Eutys bedeutet sogleich und sogleich und sogleich. Also nur mal zum Beispiel, nur mal das erste Kapitel, Markus 1, 18. Da heißt es, da verließen sie nach der Berufung durch Jesus sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und dann Vers 20, und sogleich berief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Schiff und folgten ihm nach. 21, und sie begaben sich nach Kapernaum und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und so geht es weiter. Immer eine neue Kameraeinstellung. Hier ein Spot, da ein Spot. Und dadurch bekommt das Evangelium auch ein hohes Tempo, wie wir sehen. Warum? Warum beschreibt Markus die Dynamik, mit der das Reich Gottes in die Welt einbricht, so? Eben genau, weil er das zeigen will. Gottes Reich kommt. Gottes Reich kommt mit Macht. Gottes Reich kommt unwiderstehlich. Und es überwindet die Mächte der Finsternis. Hören Sie mal diese Zusammenfassung in 3, 8 bis 11. Und von Jerusalem und von Idumea aus und von jenseits des Jordans kamen die Leute und die aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Denn er heilte viele, Vers 10, sodass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, dann fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Verstehen Sie diese Dynamik? Das Reich Gottes bricht herein in unzähligen Machttaten des Jesus. Und diese Taten unterstreichen seine Lehre. Was Sie bei Markus nicht finden, sind ausführlichere Reden von Jesus. Matthäus hat die Bergpredigt zum Beispiel und viele weitere Reden. Bei Johannes haben Sie diese langen Abschiedsreden, Johannes 14 bis 17 zum Beispiel. Bei Lukas finden Sie ein langes Gleichnis, wie das Gleichnis vom Verlorenen, Lukas 15, lange entfaltet. Was haben Sie bei Markus? Auch kaum Gleichnisse. Lukas hat 25 Gleichnisse, Matthäus hat 20 Gleichnisse, Markus mal gerade 7. Und von diesen 7 dauern 2 auch nur einen Vers lang. Also Sie sehen diesen Unterschied, ja? Ganz kurz, dafür sind die Ereignisberichte bei Markus besonders lebhaft und besonders detailliert. Man hat bei Markus immer den Eindruck, man schaut dem Petrus über die Schulter. Hören Sie nur mal diese beiden Beispiele. Also zum Beispiel 5, 2 bis 6. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen. Das war auch typisch, dass als der Sohn Gottes in dieser Welt erschien, plötzlich die Gegenwelt, die Welt der Finsternis auch mobil machte. Deswegen haben sie zu dieser Zeit auch eine solche massive dämonische Bewegung, von der die Evangelien immer wieder reden. Und weiter. Unreinen Geist hatte er, der seine Wohnung in den Gräbern hatte, und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern und schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. So viele Details. Lebendig. Oder nehmen wir Markus 8, Abvers 22. Noch so ein Beispiel. 8, 22. Und Jesus kommt nach Bethsaida. Und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führt ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und der blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hingehen, noch es jemandem im Dorf sagen. Haben Sie gemerkt? Ein ganz ausführlicher, unheimlich lebendiger, mit lauter Details gespickter Augenzeugenbegriff. Und so finden Sie bei Markus auch immer wieder sehr persönliche Eindrücke. Etwa in Markus 3, als die Jünger sehr viel Stress haben, viel mit Jesus unterwegs sind. Und da heißt es dann 3,20 und sie traten in das Haus und jetzt kommt nochmals eine Volksmenge zusammen. Und dann dieser Halbsatz, sodass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen konnten. Sie hören richtig, wie dem Petrus der Magen knurrt in dieser Situation. Ja? Dass sie nicht einmal Speise zu sich nehmen. Also wir hatten schon Hunger und es ging immer noch weiter. Das ist Markus. Ja? Und dann diese kleine Episode in Markus 14, Vers 50. Das ist auch sehr speziell. 14, Vers 50. Wenn Sie dabei waren, kennen Sie alle diese Stellen schon längst, aber wir wollen ja heute versuchen, es zusammenzufassen. Das ist die Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane. Und die Jünger fliehen, als die Soldaten kommen. Und dann heißt es, 50, da verließen ihn alle und flohen. Und ein gewisser junger Mann folgte ihm, der ein Leinengewand auf dem bloßen Leib trug. Und die jungen Männer ergriffen ihn. Und er ließ das Leinengewand zurück und entblößt floh er von ihnen. Eigentümlich. Markus ist das wahrscheinlich. Markus gehörte wahrscheinlich zur Familie des Gartenbesitzers. Der junge Mann war eventuell als Wächter des Grundstücks im Eingangsbereich gewesen, vielleicht im Schlaf aufgeschreckt. Und nun stand er dort im wahrsten Sinne des Wortes im Hemde da. Auffällig ist das Material des Kleidungsstücks. Das wird hier eigens erwähnt. Normalerweise war so ein Kleidungsstück aus Wolle. Hier ist es aus wertvollem Leinen. Und das könnte darauf hindeuten, dass er aus einer eher wohlhabenden Familie kam. Auch das passt zu Markus. Und wahrscheinlich ist diese Stelle so die Vignette, mit der Markus seinen Fußabdruck hinterlässt oder seinen Fingerabdruck, so wie viele Künstler an irgendeiner Stelle des Bildes so ihre Insignien reinschreiben. Und so in etwa sind diese Verse hier zu verstehen, der persönliche Abdruck des Markus. Hier war er sogar selber dabei gewesen. Ansonsten schöpft er aus den reichhaltigen Berichten des Petrus, die er dann strikt nach vorn, also straightforward, wirklich zusammenstellt und präsentiert. Das ist der erste Faktor und den mussten wir etwas ausführlicher zeigen. Der erste Faktor, der dieses Evangelium so schnörkellos macht. Sie spüren den Atem des Augenzeugen. Und dann ein zweites, was zur Schnörkellosigkeit beiträgt, und das ist der Aufbau des Textes. Also Markus fällt sofort mit der Tür ins Haus. Sie haben gesehen, wie Markus beginnt, nämlich gleich mit seiner Hauptthese, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Damit das gleich mal klar ist. Wie beginnt Matthäus? Matthäus beginnt mit dem Stammbaum Abrahams, der von Abraham bis zu Jesus führt. So. Und dann zeigt er die ganze Vorgeschichte, wie es zur Geburt Jesu kam. Das braucht Zeit. Es sind wichtige Informationen. Wie beginnt Lukas? Lukas beginnt mit der Beschreibung seiner Forschungsmethode, wie das die Historiker eben so machen. Lukas sagt, nachdem es viele unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind und so weiter, habe ich auch die Augenzeugen befragt. So beginnt Lukas. Und dann kommt eine ausführliche Täufergeschichte, dann kommt die Weihnachtsgeschichte Lukas 2, dann kommt der Stammbaum bei Lukas und irgendwann landet er dann auch bei der Verkündigung von Jesus. Lukas und Johannes? Wie beginnt Johannes? Johannes beginnt mit dem großen Prolog in der Ewigkeit. Dass Jesus da war noch vor dieser Zeit. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dann kam er in die Welt. So beginnt Johannes. Und wie beginnt Markus? Markus beginnt 30 Jahre später. Er steigt wirklich mitten hinein. Er fällt, wie gesagt, mit der Tür ins Haus. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. So. Und dann ganz kurz, 2 bis 8, Kapitel 1, 2 bis 8, Johannes der Täufer, 9 bis 13, die Taufe Jesu und die Versuchung. Und dann 14, 15, schon die Zusammenfassung der Predigt von Jesus. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah, tut Buße, seid bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Und ab Vers 16 beruft Jesus schon die ersten Jünger. Und was meinen Sie, wer der erste Jünger ist, den er beruft? Petrus natürlich, Simon Petrus. Okay, also, die Berufung der Jünger bei Markus 1,16, bei Matthäus in 4,18, bei Lukas in 5,1. Also, Sie haben gesehen, wie besonders das ist. Und dann gibt es von daher einen ganz übersichtlichen Aufbau, den habe ich versucht, auf diesem Zettel Ihnen deutlich zu machen. Der erste große Part ist Jesu machtvoller Dienst in Galiläa. Er ist ständig in Aktion mit seinen Jüngern. Er predigt vor allem. Er heilt massiv. Er treibt Dämonen aus. Er erweist sich als der Beherrscher der Natur. Er geht auf dem Wasser. Er ist der souveräne Herr über alles. Das ist gewissermaßen die erste Hälfte, sein machtvoller Dienst in Galiläa. Zwischendurch zieht er sich mal mit seinen Jüngern nach Norden zurück, ins Gebiet von Sidon und Tyros. Aber dann sind sie wieder zurück. So, das ist das Erste. Und dann kommt die Achse des Evangeliums, die gewissermaßen genau die Mitte oder die Halbzeit darstellt. Und davon haben wir in der Lesung bereits gehört. Es ist die erste Bilanz, die Jesus die Jünger ziehen lässt. Und dann kommen diese großartigen Worte von Petrus, als Jesus fragt, für wen halten denn die Leute mich? Und da ergibt es auch ein buntes Potpourri der Meinungen. Und am Ende sagt Jesus 8,29, ihr aber für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus, du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemanden von ihm sagen sollten. Werden wir gleich noch sehen, warum. Also, das ist der erste große Höhepunkt. Und dann kommt die Wende. Dann kommt gewissermaßen jetzt das Momentum. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Bis jetzt hat Jesus vor allem zu den großen Menschenmengen gesprochen. Er hat in spektakulären Wundern, in Hülle und Fülle seine Macht erwiesen. Und von jetzt an wird er sich hauptsächlich seinen Jüngern zuwenden und er wird seine Jünger darauf vorbereiten, dass er, der Mächtige, jetzt den Weg ins Sterben geht. Hier ist der Umschlag. Die Massenveranstaltung mit den großen Wundern. Und jetzt die Wende. Er, der große Sohn Gottes, ist mit einem ganz bestimmten Ziel gekommen, nämlich ins Leiden zu gehen, zu sterben. Und er wird seine Jünger in diesen Weg mit hineinziehen. Und deshalb widmet er sich ab diesem Kapitel vor allem den Jüngern, um sie darauf vorzubereiten. Das ist ganz wichtig für die Struktur. Und schauen Sie, Petrus spielt hier auch eine ganz wichtige Rolle. Er ist derjenige, der das Messias-Bekenntnis ausspricht. Und Jesus macht klar, und das sehen wir bei Matthäus noch deutlicher, das hat dir Gott geschenkt, das hast du nicht von dir. Und Petrus ist aber auch derjenige, der diesen Weg ins Leid überhaupt nicht versteht. Schauen Sie mal, wie es dann weitergeht. Als Jesus das zum ersten Mal ankündigt, 8,31, er redet das Wort ganz offen. Da nahm ihn Petrus beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er sagt, Jesus, mach das bloß nicht. Hier, das mit den Massenveranstaltungen, mit den Heilungen, das ist okay. So lass uns weitermachen. Und doch jetzt nicht hier plötzlich Kurswechsel Richtung Kreuz. Und was sagt Jesus? Weiche hinter mich zurück, Satan. Er sagt ihm im Grunde genommen, aus dir spricht jetzt der Teufel. Der Teufel will mich davon abbringen, diesen Weg zu gehen. Und Sie sehen diesen schnellen Umschwung bei Petrus. Man könnte sagen, beim Messias-Bekenntnis ist er überirdisch. Und als er Jesus dann versucht, von diesem Weg ans Kreuz abzubringen, ist er unterirdisch. Die Fußballer würden sagen, erst ist er Weltklasse und dann ist er Kreisklasse. Ja? Überirdisch und unterirdisch. Aber Jesus muss die Jünger jetzt da ranführen. Er muss sie vorbereiten. Und dann kommt der Weg, der intensive Weg nach Jerusalem, das sind die Kapitel 9 bis 10. Da gibt es auch noch wichtige Gespräche mit Einzelnen, zum Beispiel mit dem reichen Jüngling und dann Bartimäus in Jericho, kurz vor den Toren Jerusalems. Und 11, 13 beginnt dann die Passionswoche in Kapitel 11 bis 13. Der Einzug in Jerusalem und dann die ganzen Streitgespräche mit dem religiösen Establishment dort. Immer um die Frage geht es, wer ist Jesus, was darf er? Und in Kapitel 13 dann die große Rede, ist die einzige größere Rede über Jesu Wiederkunft am Ende der Zeiten. Ja, und dann sind wir schon mittendrin. Kapitel 14, Abendmahl, der Kampf im Garten Gethsemane, der Religionsprozess vor der jüdischen Behörde, dem Sanhedrin. Und dann geht's weiter in 15 mit dem Zivilprozess vor Pilatus, die Kreuzigung, das Begräbnis und Kapitel 16, die Auferstehung und das Staunen über das leere Grab. Das ist es. Schnörkellos. Verstehen Sie? Legen Sie sich das irgendwo in Ihre Bibel und Sie haben jederzeit einen übersichtlichen Zugriff zum Markus-Evangelium. 1 bis 8, Dienst in Galiläa. Dann diese Achsenpassage in 8, 27 bis 33. Der Messias geht ins Leid, nachdem er diese Massenveranstaltung mit dem Beweis seiner Macht durchgeführt hat. Dann 9 bis 10, der Weg nach Jerusalem. 11 bis 13, die geistlichen Kämpfe mit den religiösen Führern dort. 14 und 15, die Prozesse, die Verurteilung, der Kreuzestod und 16, der Sieg des Auferstandenen. Das ist der zweite Faktor, der Markus so schnörkellos macht. Der Aufbau des Textes. Und jetzt weiter. Was will Markus? Was will der Heilige Geist durch Markus mit dieser Dynamik, mit diesem Aufbau deutlich machen? Damit kommen wir zum dritten Punkt. Die Arbeit des Gottessohnes. Drittens, das ist das Dritte, was dieses Evangelium so schnörkellos macht, die Arbeit des Gottessohnes. Das ist der Mittelpunkt. Das ist der dritte Faktor, der dieses Evangelium so schnörkellos macht, dass Markus genau sagt, der allmächtige Sohn Gottes ist in die Welt gekommen, um für uns zu arbeiten, um für uns zu schuften, um für uns zu leiden, um sich für uns aufzuopfern. Und deshalb der Schlüsselvers, Markus 10, Vers 45, wo Jesus sagt, denn auch der Sohn des Menschen, also er selbst, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben dahin zu geben als ein Lösegeld für viele. Und hier stoßen wir auf diesen Titel, den wir häufiger bei Markus finden, Menschensohn. Damit unterstreicht Jesus seine Vollmacht. Menschensohn heißt nicht, naja, er ist auch Mensch. Sondern Menschensohn, wo hat Jesus diesen Begriff hergenommen? Aus Daniel 7. Daniel 7, 13 bis 14, das ist der endzeitliche Richter. Der Richter mit göttlicher Vollmacht. Und das ist dieselbe Person, von der David in Psalm 110, Vers 1 sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn. Also David weiß, der Herr, Jahwe, der allmächtige Gott, da ist noch ein zweiter. Er sprach zu meinem Herrn, der Messias, der Menschensohn, der Sohn Gottes, Gott selbst. Und was wird dieser vollmächtige Richter jetzt machen? Wozu wird er nach Jerusalem hineingehen? Um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also der mächtige Menschensohn von Daniel 7 ist zugleich der leidende Gottesknecht von Jesaja 53. Und wir müssen das genau verstehen. Worin besteht sein Dienst? Worin besteht seine Arbeit? Darin, dass er sein sündloses Leben, sein vollkommenes Leben als Lösegeld für uns dahingibt. Sie wissen, wenn ein Sklave freikommen wollte, dann musste jemand ein Lösegeld für ihn zahlen. Und die Bibel sagt, wir waren wegen unserer Sünde gefangen wie Sklaven. Wir standen deshalb zu Recht unter Gottes Verurteilung. Und wenn sich daran nichts geändert hätte, dann hätten wir keine Chance gehabt, dem endgültigen Urteil und damit der Hölle zu entkommen. Ein heiliger Gott muss Menschen in die Hölle schicken, wenn er heilig bleiben will. Und es gab keinen einzigen Menschen, der uns freikaufen konnte. Weil alle anderen Menschen auch Sünder sind, weil alle anderen auch ihr Leben verwirkt haben. Nur Gott selbst konnte dieses Problem lösen. Und dafür gab es nur diesen einen Weg. Gott musste selber kommen, in seinem eigenen Sohn. Aber Gott musste als Mensch kommen, um auf unsere Seite treten zu können. Weil er ja für uns eintreten will, weil er ja unsere Schuld auf sich nehmen will. Er musste als Mensch kommen, um auf unsere Seite zu treten. Und es gab nur eine Währung. Es gab nur eine Währung, die ausreichte, um für unsere Schuld aufzukommen. Und diese Währung ist das sündlose, vollkommene Leben des Gottessohnes Jesus. Und mit diesem sündlosen, vollkommenen Leben bezahlt er als Lösegeld für uns. Und das wird vielen zugutekommen, sagt Jesus. Es wird vielen zugutekommen, nämlich denen, die an ihn glauben. So wie jener alte Bauer, der nach dem Ertrag seines Lebens gefragt wurde und sagt, was ist der Ertrag meines Lebens? Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürge kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Stäublein fehlt. Das ist Lösegeld. Und Markus hätte wahrscheinlich gedichtet, dass von der ganzen Summe auch nicht ein Quadrans fehlt. Ja, er hat alles bezahlt. Das ist die Arbeit des Gottessohnes. Das ist die Arbeit, die er für dich getan hat. Das ist das Leid, das er für dich auf sich genommen hat. Und die Frage wird sein, ob du zu den vielen zählst oder nicht, die das annehmen. Also, von Kapitel 8 kann man sagen, ab Mitte des Evangeliums konzentriert sich Jesus jetzt darauf, seinen Jüngern diese Wahrheit nahezubringen. Und deswegen hat man das Evangelium auch genannt Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung. Also, wenn Sie mal jemanden damit beeindrucken wollen, dass Sie umfassend theologisch gebildet sind, dann sagen Sie ihm, das Markus-Evangelium ist eine Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung. Eine klassische These, sie stimmt auch. Also das ganze Evangelium eine einzige Passionsgeschichte. Weil es sich auf diese Arbeit konzentriert, die der Gottessohn vollbringen muss, diese unheimliche Last unserer Schuld wegzutragen. Und Markus sagt, das ist das Evangelium. Und schauen Sie, Evangelium, auch so ein schnörkelloser Begriff, gar nicht religiös. Der Begriff Evangelium kam direkt aus der Politik. Und er bedeutete einfach gute Nachricht, frohe Botschaft. Etwa, wenn ein neuer Herrscher den Thron betrat. Naja, das war vielleicht für den Herrscher eine gute Botschaft und nicht immer für die Untertanen. Aber es musste öffentlich gemacht werden. Gute Nachricht, Evangelium. Und Markus sagt jetzt, halt, gute Nachricht, die ich euch bringe, die ist von anderem Kaliber. Der Gottessohn ist gekommen, der wahre Machthaber. Aber er ist nicht gekommen, um euch fertig zu machen. Er ist nicht gekommen, um euch noch mehr Steuern abzupressen. Sondern er ist gekommen, um zu dienen, um sein Leben zu opfern für euch. Und dreimal, von jetzt an beschreibt Jesus dreimal diesen Kernpunkt seiner Arbeit. Das sind die sogenannten drei Leidensankündigungen. Ich habe Ihnen die Stellen aufgeschrieben, Markus 8, 9 und 10. Schnörkellos. Aber jedes Mal, und das ist jetzt erschütternd, jedes Mal stößt der Herr damit auf taube Ohren bei seinen Jüngern. Und damit kommen wir schon zum vierten Punkt. Sie sehen, wir arbeiten uns voran. Zum vierten Punkt, den Markus uns ganz ungefiltert zumutet und den er ganz schnörkellos aufdeckt. Und das vierte ist eben die Ahnungslosigkeit der Jünger. Der Atem des Augenzeugen, der Aufbau des Textes, die Arbeit des Gottessohnes und jetzt viertens die Ahnungslosigkeit der Jünger. Sie müssen das unbedingt nochmal nachlesen. Drei Ankündigungen des Sühnetodes. Und dreimal weigern sich die Jünger, diesen Gedanken zu denken. Beim ersten Mal fährt Petrus dazwischen und sagt, Herr, bloß nicht. Das ist Markus 8. Beim zweiten Mal in Markus 9 heißt es, in Vers 32, nachdem ihnen Jesus das gesagt hat, 9,32, sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Die wollen auch nicht weiter ran. Und beim dritten Mal, das ist am auffälligsten, als Jesus sagt, 10,34, sie werden ihn verspotten, geißeln, anspucken, töten, am dritten Tag wieder auferstehen. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simon und sprachen, Meister, wir bitten dich, dass du uns gewährst, was wir wünschen. Und dann sagen sie, wir wollen mal in der Zukunft rechts und links auf den Thron neben dir sitzen. Wissen Sie, das ist so, als wenn Sie kennen diese Gesprächssituation. Sie versuchen jemandem vielleicht die Grundlage des Evangeliums zu erklären. Und plötzlich fängt er an, von seinem nächsten Sommerurlaub zu erzählen. Und Sie merken genau, der will jetzt nicht reden. Der biegt das ganze Ding einfach weg. Und genauso machen die es hier. Die wollen nicht drüber reden. Die wollen das nicht an sich ranlassen. Und sie kapieren nicht, was hier auf dem Spiel steht. Und schauen Sie, wenn Markus diese Ahnungslosigkeit und diese Blindheit der Jünger so deutlich dokumentiert, dann ist das ja zugleich ein Selbstbekenntnis des Petrus. Dann sagt Petrus, ja, so waren wir. Und dieses Nichtverstehen der Jünger begann ja nicht erst mit den Leidensankündigungen, schon vorher, also zum Beispiel unmittelbar nach der atemberaubenden Speisung der 5000. Da rudern dann, nachdem sie diese Machtdemonstration Jesu erlebt hatten, die Jünger verzweifelt gegen den Sturm auf dem See an und Jesus kommt zu ihnen. Und hören Sie mal, wie das dann weitergeht. 6,49, als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken und sogleich redete er mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Verstehen Sie, die reagieren völlig unangemessen. Es ist völlig schief, völlig ahnungslos. Und dann ähnlich zwei Kapitel später, als Jesus den Jüngern erklärt, dass sie sich doch nicht um ihren Lebensunterhalt sorgen müssten, dass sie doch allen Grund hätten, ihm zu vertrauen. Hören Sie mal, wie das dann weitergeht. Die kapieren es nicht. Und dann sagt Jesus am Ende von Vers 17, 8, 17, versteht ihr noch nicht, begreift ihr noch nicht. Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Und am Ende Vers 21 nochmal, warum seid ihr denn so unverständlich? Die Ahnungslosigkeit der Jünger. Und dann nochmal ein Kapitel weiter, 9. Diese spektakuläre Situation, als Jesus drei Jünger, so den Führungszirkel, Petrus, Jakobus und Johannes mit hochnimmt und dann diese besondere Begegnung da sich vollzieht mit Elia und mit Moses, wirklich eine totale Ausnahmesituation. Und Gott nutzt das, um nochmal deutlich zu machen, dass Jesus wirklich sein allmächtiger Sohn ist. Und wie reagiert Petrus? Vers 5, 9, 5. Und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind, so lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine, Elia eine. Und Markus fügt wie entschuldigend hinzu, er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. Denn sie waren voller Furcht. Das ist peinlich. Und Markus, und damit also Petrus, beschönigt nichts, er verharmlost nichts, schnörkellos. Schnörkellos werden die Grenzen der Jünger aufgezeigt. Bis hin zu dieser vollmundigen Ankündigung beim Abendmahl, Kapitel 14, 29, als Jesus den Jüngern ankündigt, ihr werdet mich verlassen. Ihr werdet zerstreut werden wie Schafe. Und was sagt Petrus 14,29? Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Ich doch nicht. Und nur wenige Stunden später wird er in Panik schwören, das haben wir noch im selben Kapitel, 14,71. Ich kenne diesen Menschen nicht, ich kenne ihn nicht. Und vielleicht fragen wir uns, warum mutet uns Markus diese Befunde so ungefiltert zu? Ist das nicht abschreckend? Warum verpackt er das nicht etwas schonender? Die anderen Evangelien machen das ja in der Sache genauso eindeutig wie Markus. Die anderen Evangelisten schleifen die Vorgänge genauso wenig ab. Bei Markus wird das durch diesen zupackenden, schnörkellosen Stil nur noch mal auf eine besondere Art unterstrichen. Es wird so greifbar. Warum macht er das? Ich denke darum, damit wir, seine Leser, daraus lernen können, zu einer realistischen Einschätzung unserer eigenen Situation zu kommen, in ihrem Spiegel gewissermaßen. Die Ahnungslosigkeit der Jünger ist ja wie ein Spiegel, in dem ich mich überprüfen kann. Bin ich möglicherweise genauso ahnungslos wie sie? Habe ich möglicherweise auch eine viel zu harmlose Vorstellung davon, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen? Und halte ich mich möglicherweise auch für stärker, als ich in Wahrheit bin? Jesus hatte ihnen ja die Tragweite der Bekehrung ganz klar vor Augen geführt. Jetzt kommen wir nochmal zu der Schlüsselstelle 8,34 zurück. 8,34. Nachdem er von seinem Leiden gesprochen hatte, hat er ihnen Folgendes gesagt. Und diese Stelle müssen sich ganz dick anstreichen. 8,34. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, dann macht er es nochmal grundsätzlich klar, wer mir nachkommen will, also wer sein Leben an mich hängen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Das Kreuz auf sich nehmen. Wer zum Tode verurteilt war, der trug sein Kreuz, diesen Querbalken, das Patibulum selbst und trug es zur Hinrichtungsstätte. Und so ist das hier gemeint. Sein Kreuz auf sich zu nehmen heißt nicht, ich füge mich in mein Schicksal. Ich füge mich geduldig in mein Schicksal und nehme eben mein Kreuz auf mich, dass ich eine schlechte Arbeitsstelle und eine schwierige Schwiegermutter habe. Das ist hier nicht gemeint. Sondern mein Kreuz auf mich nehmen heißt, ich gebe mein selbstbestimmtes Leben in den Tod. Das heißt es. Ich gebe mein selbstbestimmtes Leben in den Tod. Ich gebe mein Selbstbestimmungsrecht ab. Ich versuche, dass mein dickes Ego dran glauben muss. Und ich trete das Eigentumsrecht für mein Leben an Jesus ab. Das ist hier gemeint, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Ich gebe mein selbstbestimmtes Leben in den Tod. Ich weiß, ich werde immer wieder hochkommen mit meinem Ego, aber ich bitte Jesus zumindest, das soll die Richtung meines Lebens sein. Und dann wird das weiter erklärt in Vers 35. Warum das wichtig ist, denn wer sein Leben, und das meint hier, wer sein altes, stolzes, selbstbestimmtes, irdisches, egoistisches Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es ganz verlieren, nämlich in der ewigen Verdammnis. Wer sein altes, dickes Ich mit durchschleppen will, der wird scheitern, der wird es verlieren. Aber, so geht es dann weiter, wer bereit ist, sein Leben zu verlieren, nämlich an Jesus, wer bereit ist zu sagen, Jesus, du sollst mein Chef sein. Ich werde ein schwieriger Arbeitnehmer werden, aber ich will trotzdem, dass du mein Chef bist. Für den gilt, der wird sein Leben verlieren, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, und der wird es erhalten. Das heißt also, der gibt sein eigenwilliges Leben auf, um Jesu willen und um des Evangeliums willen. Und das ist die entscheidende Frage, die Jesus den Jüngern stellt und die entscheidende Frage, die er dir stellt. Selbsthingabe oder Selbstbestimmung? Dazwischen gibt es keinen dritten Weg. Selbsthingabe oder Selbstbestimmung? Zu dem Zeitpunkt, als die Jünger mit Jesus nach Jerusalem reingehen, sind sie noch in dieser Ahnungslosigkeit befangen. Und wissen Sie, das ist auch einer der Gründe, warum Jesus ihnen zu diesem Zeitpunkt noch untersagt, ihn öffentlich als Messias auszurufen. Hier steht ja in 8,30, er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Sie sind einfach noch nicht reif. Sie haben selber noch nicht wirklich begriffen, was das bedeutet, dass er der Messias ist. Und deswegen sagt Jesus, geht noch nicht an die Öffentlichkeit damit. Es ist noch zu früh. Und darum verordnet Jesus dieses Messias-Geheimnis bis zur Auferstehung. Weil die Jünger erst noch mal selber durchbrechen müssen. Sie müssen es verstehen, dass die entscheidende Aufgabe des Messias und Gottes Sohnes darin besteht, für unsere Schuld zu leiden und zu sterben. Und nochmal, es ist wirklich ernüchternd. Es ist wirklich ernüchternd zu sehen, und das wird bei dieser schnörkellosen Schilderung von Markus besonders klar, wie wenig die Jünger ihren Herrn bis dahin verstanden hatten. Obwohl sie es ja wirklich ernst meinten. Wir reden jetzt nicht von Judas, dem Verräter. Das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Sondern wir reden von denen, die es ernst meinten. Machen wir uns das klar. Als Markus das Evangelium für die Christen in Rom schreibt, da liegen diese Ereignisse circa 30 Jahre zurück. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Das hängt von der Datierung des Markus-Evangeliums ab. Aber sagen wir, circa 30 Jahre. Und die lesen das jetzt in Rom. Und zu dem Zeitpunkt ist ihr alter Pastor Petrus längst ein bewährter Gottesmann. Zu diesem Zeitpunkt hat ihr alter Pastor Petrus längst jahrelang ihnen treu gedient. Er hat seinem Herrn treu gedient. Er hat sich erwiesen als ein Vorbild in Hingabe, in Liebe, in Opferbereitschaft, in Beständigkeit. Und möglicherweise, je nach Datierung, hat Petrus ja sogar noch gelebt, als die erste Ausgabe des Markus-Evangeliums in Umlauf kam. Vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht genau. Aber dann kam die Verfolgungswelle durch das Nero-Regime. Und es gibt eine alte Überlieferung, nicht in der Bibel, aber trotzdem wirkt sie zuverlässig, die sagt, dass dann in der Verfolgung Petrus ermordet wurde. Und Petrus wurde gekreuzigt. Und Petrus hat gesagt, ich bin es nicht wert, genauso auf die gleiche Art gekreuzigt zu werden wie mein Herr. Und deshalb kreuzigt mich mit dem Kopf nach unten. Und so haben sie es gemacht. Das war Petrus. Er hat seinem Herrn die Treue gehalten, er hat ihn nicht verleugnet, er hat den Lauf vollendet. Und zu dem Zeitpunkt, als Petrus hingerichtet wird und mit dem Kopf nach unten stirbt, höchstwahrscheinlich, da war das Markus-Evangelium entweder im Entstehen begriffen oder erst wenige Jahre im Umlauf. Und die römischen Christen konnten das lesen. Und wir könnten das heute lesen, was für ein schwankendes Rohr ihr treuer Seelsorger in jüngeren Jahren gewesen war. Die Ahnungslosigkeit der Jünger und des Petrus. Und ich denke, für manche wird es ein Trost gewesen sein, sogar Petrus. Und sie werden sich gefragt haben, wie wurde aus Pastor Petrus dieser Felsen, der seinem Namen, denn Petrus heißt ja Felsen, alle Ehre machte, wie wurde er dazu? Er, durch den wir so viel Segen empfangen haben. Vielleicht haben sie Markus gefragt. Vielleicht haben sie sich nicht getraut, Petrus zu fragen. Vielleicht war er auch schon tot. Aber wenn sie Markus gefragt haben, dann wird Markus sie bestimmt auf den letzten Satz seines Kapitels 14 verwiesen haben. Dann schau her, Kapitel 14. Guck mal, was da am Ende steht. Das ist Petrus. Da wird zunächst berichtet, ab Vers 66, wie er seinen Herrn verleugnet. Und dann kommt dieser schreckliche Satz, 14,72, da krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann kommt der entscheidende Satz. Und er begann zu weinen. Und er begann zu weinen. Und Markus wird ihnen gesagt haben, das ist der entscheidende Satz. Und er hat sich nicht dafür geschämt. Und er hat gesagt, Markus, schreib diesen Satz rein. Und bedenken Sie, was für eine Erleichterung muss den Petrus durchflutet haben, als zwei Tage nach diesem Verrat die ersten Auferstehungszeugen ihm endlich berichteten, was ihnen am leeren Grab gesagt worden war. Und ich garantiere Ihnen, diese Worte wird der Petrus sein Leben lang nicht vergessen haben. Und deswegen hat er dafür gesorgt, dass Markus die auch mit reingeschrieben hat. Markus 16, Vers 6, die Frauen, die ersten Zeugen am Grab, entdecken das leere Grab. Und Gottes Bote sagt ihnen dann, Vers 6, 16, 6, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Das war der Satz. Und als Petrus diesen Satz hörte, da wusste er, er hat mich noch auf dem Schirm. Er hat mich noch lange nicht aufgegeben. Er will mich noch immer dabei haben, sagt seinen Jüngern. Und dem Petrus, dem alten Verleugner, sagt's ihm. Und mit den Tränen von Petrus sind wir endlich bei dem großen Ziel. Bei dem großen Ziel, mit dem dieses Evangelium so schnörkellos geschrieben wurde. Ihr lieben Leute, dieses Evangelium will uns die Augen öffnen. Es will uns die Augen öffnen über uns selbst und die Augen über Jesus. Denn nur wenn wir die Wahrheit über uns selbst verstehen, nur wenn wir diese Wahrheit über uns selbst an uns heranlassen, nämlich dass wir Vergebung brauchen, dringendst, dann werden wir die Wahrheit über Jesus vollständig begreifen. dann werden wir begreifen, dass die Schwerstarbeit, die Jesus da in Jerusalem geleistet hat, dieses Ackern, dieses Schuften, was er für dich gemacht hat, als er den Tod am Kreuz auf sich nahm, dann werden wir begreifen, dass es nötig war, um uns zu retten. Und das ist dann der Kern des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und damit kehren wir zum Schluss unserer Markus-Reihe wieder zum allerersten Vers zurück. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und ich möchte, nein, ich muss Sie persönlich fragen, glauben Sie das? Glaubst du das? Anfang von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Nimmst du das ernst? Denn wenn das wahr ist, dann sind wir dran. Dann können wir uns dem gar nicht entziehen. Wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann müssen wir fest damit rechnen, dass jeder von uns einmal vor seinem Richterstuhl stehen wird. Und keiner von uns wird sich darauf hinausreden können, dass er es nicht gewusst hätte. Jesus wird sagen, du hast das Markus-Evangelium gekannt. Du hast all die Verse gekannt. Du wusstest, woran du bist. Und schauen Sie, darin liegt die, ja, ich möchte sagen, die Wucht dieses schnörkellosen Evangeliums, dass es uns so direkt konfrontiert. Und ich habe heute einfach nochmal versucht, aufzuzeigen, wie diese Schnörkellosigkeit zustande kommt. Da war erstens der Atem des Augenzeugen, der durch diese Verse weht. Wir sind so nah dran an den Geschehnissen. Dann zweitens dieser schnörkellose Aufbau des Textes. Markus kommt sofort zum Thema und entfaltet dann diese Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung und wir wissen genau, worum es geht. Und dann zeigt er das Herzstück, das Zentrum dieser Passionsgeschichte, nämlich die Arbeit des Gottessohnes, der sich hingibt, der sich aufreibt, weil er uns dienen will, weil er den Preis bezahlt für unsere Sünde. Und genauso ungeschminkt zeigt uns Markus dann schließlich die Ahnungslosigkeit der Jünger, die mir den Spiegel vorhält und mich fragt, hast du eigentlich verstanden, wer Jesus ist? Hast du verstanden, wer Jesus ist und was Jesus von dir will? Und zu guter Letzt, mit diesen 16 Kapiteln, in die Markus sein ganzes Herzblut reingeschrieben hat, zielt er dann auf die Antwort des Lesers. Der Atem des Augenzeugen, der Aufbau des Textes, die Arbeit des Gottessohnes, die Ahnungslosigkeit der Jünger. Und alles zielt auf die Antwort des Lesers. Welche Antwort Markus sich von dir wünscht und erhofft, daran lässt er keinen Zweifel. Markus formuliert sie mit einem Zitat. Markus formuliert diese Antwort mit einem Zitat, das er ausgerechnet einem römischen Centurio verdankt. Vielleicht gehörte der inzwischen sogar zur Gemeinde dort in Rom. Es ist der Centurio, der in den Stunden des Sterbens Jesu dort unter dem Kreuz steht. Es ist der Centurio, der dann in 1539 so zitiert wird. Als aber der Centurio, er war gewissermaßen der Befehlshaber des Hinrichtungskommandos, als aber der Centurio, der ihm gegenüberstand mit diesem Kreuz, sah, dass er, nämlich Jesus, so schrie und verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Das war natürlich optimal für die römischen Leser von Markus, aber es ist auch gut für uns. Weil wir sehen, da ist ein Heide ohne jede Vorprägung. Ein Heide, der am Morgen noch sein Frühstück isst, um das nächste Hinrichtungskommando zu absolvieren. Und der dann unter diesem Kreuz steht und überzeugt wird. Das ist das erste Mal in diesem Evangelium, dass ein Mensch das ausspricht. Jesus ist Gottes Sohn. Im ersten Vers hatte Markus den Ton gesetzt von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und Gott, der Vater, hat es dann bei der Taufe bestätigt. 1,11. Eine Stimme ertönt aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und die Dämonen, die mussten es widerwillig zugeben. 3,11. Und wenn ihnen die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und das Petrusbekenntnis in 8,29 kam denen schon nahe. Du bist der Christus. Und wir wissen von Matthäus, dass Petrus auch noch gesagt hat, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Auf dem Berg der Verklärung, bei dieser besonderen Situation mit Mose und Elia, hat es der Vater dann nochmal bestätigt, 9,7. Da kam eine Stimme, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Und im Gleichnis von den bösen Weingärtnern hat Jesus es dann selber angedeutet. Markus 12, Vers 6. Nachdem das Volk die Propheten in die Wüste geschickt und getötet hat, werden sie es auch mit Gottes Sohn tun. 12, 6. Nun hat er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten. Den sandte er zuletzt auch noch zu ihnen. Und dann in der Verhandlung vor dem Sanhedrin, vor dem höchsten jüdischen Gremium, in dieser Hass- und spannungsgefüllten Atmosphäre dieser nächtlichen Verhandlung, da hat es der Priester, der hohe Priester, der Chef, er hat es Jesus voller Hass gefragt, 14,61. Wieder fragt ihn der hohe Priester und sagte zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus bestätigt diese Eidesformel und sagt, ja, ich bin's. Das war kein Bekenntnis von dem hohen Priester, das war eine Provokation. Und dann erst unter dem Kreuz. Unter dem Kreuz des sterbenden Menschensohnes gehen dem Hauptmann die Augen auf, 15,39. Und er sprach wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und zwei Tage später wird aus dem War endgültig das Ist. Dieser Mensch ist Gottes Sohn. Und er wird es in Ewigkeit sein. Ich erinnere mich noch vor einigen Jahren, wie ich mit einem erfolgreichen Strafverteidiger sprach. Der Gerichtssaal war sein Zuhause, der Mann hat ein Gespür für Beweise, für Tatsachen. Und dann sagt er mitten in diesem Gespräch diesen einen Satz über Jesus. Er sagte, letztlich kommt alles darauf an, ob er Gott war. Letztlich kommt alles darauf an, ob er Gott war. Und dann zögert er kurz und sagt, nein, ist. Nein, ist. Und genau das ist der Nerv des Markus-Evangeliums. Wenn Jesus Gottes Sohn war, dann ist er Gott. Denn er hat die Macht des Todes gebrochen. Und darum hat diese Frage, mit der ich jetzt schließe, heute dieselbe Gültigkeit. Diese Frage ist heute genauso aktuell. Diese Frage ist heute genauso lebensentscheidend wie damals, als Markus sein Evangelium zum ersten Mal unter die Leute brachte. Und die Frage lautet, lieber Leser, was wird deine Antwort sein? Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns dieses Evangelium geschenkt hast. Und wir danken dir, dass keine Fragen offen bleiben. Dass diese schnörkellose Klarheit des Markus uns hilft, sehr deutlich zu sehen, warum du gekommen bist. Und sehr klar zu erkennen, warum wir dich brauchen, weil wir nämlich sonst verloren wären. Und Herr, wenn wir die Jünger so sehen und hören, dann finden wir darin auch unser eigenes Herz wieder. Unser Zaudern, unsere Leidensscheu, dieses bisschen Restego, an das wir uns klammern, das wir nicht aufgeben wollen. Ach Herr, werde du uns einfach zu stark. Und hab Dank, dass es nicht schlimm ist, dass jemand wie Petrus in Sünde fallen konnte, dich sogar verleugnen konnte. Herr, dass du ihn zur Umkehr geführt hast, dass du ihm diese Tränen der Buße geschenkt hast. Und dass du aus ihm dem gemacht hast, der dann ein treuer Zeuge deiner Wahrheit wurde. Herr, mach auch uns zu solchen Leuten. Und hilf denen, die jetzt vielleicht mit sich kämpfen, weil sie ahnen, dass deine Frage auch ihnen gilt. Schenk ihnen den Mut, zu dir zu kommen. Du bist der Herr, du bist der Sohn Gottes, du bist unser Retter. Und wir beten dich an. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.